Wir sind drei SoziologInnen, die von einem Jahr, also von einem Jahr war der Soziologiekongress in Bielefeld und da gab es ein Ad-Hoc-Panel zur Cybersicherheit. Und das war irgendwie ein ganz spannender Anfang, ein Anfangspunkt, der dort begonnen hat, dass verschiedene SoziologInnen sich eben darüber austauschen, was für Besonderheiten eigentlich an dem Gegenstand Cybersicherheit zu beobachten sind. Und über das letzte Jahr haben wir eigentlich immer wieder diskutiert, Perspektiven ausgetauscht und dachten, es wäre vielleicht ein ganz schöner Punkt, auch hier im FIF-Kontext ein paar Thesen mal zu präsentieren und zu diskutieren, auch Feedback einzuholen. Wir haben noch nicht die Lösungen und die Antworten, aber wir haben ein paar kritische Gedanken und freuen uns hier zu sein und zu diskutieren. Ich übergebe es an Laura, die kurz ein paar Worte zu unserer Fragestellung auch noch sagt. Und dann wird jeder von uns knappe 10 Minuten referieren und anschließend können wir alle gemeinsam diskutieren.
Funktioniert das? Ja. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Laura Koksch, ich bin Postdoktorandin an der Aalborg University in Copenhagen. Meine Arbeitsbereiche sind feministische Techno-Science, Science and Technology Studies, Cybersecurity und Human-Computer Interaction. Daniel ist bekannt. Daniel Guarnin ist Soziologe, Informatiker und arbeitet an der Schnittstelle von Technik und Gesellschaft und Mitglied der FIF. Und wir haben Dr. Basil Wiese, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der KU Eichstätt seit 2014, arbeitet in der Praxistheorie, Ethnomethodologie und qualitative Methoden. Und wir würden ganz gerne heute diskutieren, naja, wozu braucht Cybersicherheit die Soziologie und warum ausgerechnet jetzt, warum ist es jetzt gerade relevant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Was Soziologinnen beitragen können zur Cybersicherheit sind zum einen empirische Studien. Wie wird Cybersicherheit in Unternehmen, in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern gemacht? Natürlich mit der Idee, dominante und subversive Vorannahmen und Logiken zu identifizieren und zu theoretisieren. Also wir befinden uns hier ganz deutlich sozusagen in einer soziologischen Perspektive, die über die Usable Security oder über die Awareness-Forschung hinausgeht. Und warum jetzt? Nun ja, es wird von einer allgemeinen Bedrohungslage gesprochen. Cybersicherheit scheint mittlerweile sowas wie eine universelle Relevanz erreicht zu haben. Das bedeutet auch, dass sie aus den Bereichen, die eine sehr strenge hierarchische Ordnung haben, wie dem Militär oder der Polizei, in völlig andere Bereiche gekommen ist. Also Schulen, Kindergärten, Unternehmen, die plötzlich alle sozusagen an der Cybersicherheit beteiligt werden. Natürlich kommt damit auch ein verstärktes Investment und neue Regularien zur Cybersicherheit auf und allgemein sowas wie eine Dramatisierung vielleicht oder ein verstärkter sozialer Druck, in dem immer mehr Akteure in die Cybersicherheitslogiken involviert werden. Nun möchten wir dieses Panel so aufbauen, dass wir zunächst eine bisschen historische Einbettung liefern. Das wird Basil machen. Dann sprechen wir über kontemporäre Einordnung in aktuelle politische Steuerungsversuche. Und ich werde zum Abschluss ein bisschen über empirische Ergebnisse sprechen und überleiten zu einer offenen Diskussion. Also gerne notieren Sie Fragen und diskutieren Sie mit uns. Basel.
Gut, vielen Dank. Ich werde loslegen. Es ist ja nicht viel Zeit. Ich werde in den nächsten Minuten was zum Verhältnis von Militär und Cybersicherheit erzählen, die Verzahnung mit der Kybernetik und die daran anschließende Kritik. So. Dass das Internet mit ARPANET eine militärische Vorgeschichte hat, brauche ich Ihnen am allerwenigsten zu sagen. Ich will aber kurz in Erinnerung rufen, dass das auch und besonders für herrschende Vorstellungen und Tätigkeiten von Cybersicherheit gilt. Und zwar jenseits der langen und zu Recht umfassend erarbeiteten Geschichte der Kryptographie in einer engeren arbeitspraktischen Verzahnung. Gut, neben der Polizei sind Militär- und Rüstungsindustrie eine wichtige Zielgruppe für Anbieter von Cybersicherheitslösungen, die auch zum zivilen Einsatz kommen. So kuratiert die pentagonal 1958 gegründete MITRE Corporation die Liste der Common Vulnerabilities and Exposures, die Datenbank CVE und das MITRE Attack Framework, hat mitentwickelt den Common Criteria Standard und ist entsprechend sehr verzahnt. In Deutschland haben wir natürlich die Zusammenarbeit mit dem Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, die mit den Institutionen und Firmen zusammenarbeitet. Sorry, meine Stimme, ich bin leider auch ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, es geht noch. Vor dem Hintergrund der verstärkten öffentlichen Bewusstseins von Bedrohungen durch Cyberangriffe auf öffentliche Infrastrukturen, wie jüngst auf 70 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wäre also eine noch stärkere Vertiefung der militärischen und zivilen Kooperation zu erwarten. Angesichts der bestehenden Verflechtung ist aber fraglich, wie hier überhaupt noch eine Steigerung aussehen soll. Militärische und zivile Cybersicherheit scheinen es also gut miteinander auszukommen, und ich skizziere im Folgenden die These, dass es eben nicht allein Sachzwänge sind, die für diese Verträglichkeit sorgen. Genau, mindestens ebenso wichtig halte ich die Verwendung von gemeinsamen Sprech- und Denkmitteln zur Vorprägung, Rechtfertigung und Systematisierung der Praxis, wie sie vor allem von der Kybernetik der Nachkriegszeit geprägt und kodifiziert worden sind. Die Leitunterscheidung zwischen System und Umwelt im Sicherheitskontext, das zu schützende und kontrollierende System und die potenziell existenzbedrohliche, systemkompromittierende, feindliche Umwelt. Gut, es wird sich gerne, Sie sehen vielleicht, lustig gemacht, so ein bisschen über den inflationären Gebrauch der Vorsilbe Cyber. Suggeriert wird, dass der Sprachgebrauch sich ja längst von der theoriehistorischen Verknüpfung mit der Kybernetik entkoppelt hat und allerhöchstens so eine Art Attitüde technologieaffiner Modernität darstellt. Ich würde dagegen halten, dass die Kybernetik so erfolgreich geworden ist und uns so selbstverständlich geworden ist, dass sie uns gar nicht mehr auffällt, wenn sie uns begegnet. Ursprünglich ins Leben gerufen als interdisziplinäre Wissenschaft der autonomen Regulierung von Systemen jedweder Art, war die Kybernetik mit ihrem Versprechen der gezielten Beeinflussung, Steuerung und Herstellung von Systemen von Anfang an begleitet und gefördert durch militärische Interessen. Mit John von Neumann hatte sie einen großen Verehrer des Militärs als Mitbegründer, ganz anders Norbert Wiener, der bis zuletzt ethische Bedenken in die kybernetische Diskussion eingebracht hatte. Die Kybernetik war eine wichtige theoretische Belebung für das Operational Research, das im Zweiten Weltkrieg von der Royal Air Force zur Planung von Angriffszielen eingesetzt wurde und das heute nahezu allen Bereichen, in denen Analytics eine Rolle spielen, uns begegnet. In dem Kalten Krieg war die Kybernetik sowohl von US-amerikanischer als auch sowjetischer Seite Gegenstand politischer Projektionen, Träumen und Ängsten, die zunehmend antagonistisch wurden. Ich zitiere dazu Slava Gerovic. Hatte Wiener noch die Vision, dass die Regulierung durch Rückkopplung eine stabile, friedliche und demokratische Welt schaffen könne, so ließen die kybernetischen Ideen im Kalten Krieg bald Fantasien von zentralisierten, automatisierten, sich selbst steuernden, intelligenten Waffen aufblühen. Gut. Da war immer auch mit Projekt die menschlichen Systembestandteile, in Anführungszeichen, mit einzubeziehen. Und aktuell in der Cybersicherheit ist dann auch das sogenannte Human Problem, also die Gefahr durch Social Engineering, menschliche Unachtsamkeit, eine der zentralsten Probleme. Gut, gerade an dieser Schnittstelle, also zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Systemkoppelung, hat sich bis heute Kritik entzündet. Schon 1956 kritisierte der französische Philosoph Gilbert Simondon das kybernetische Technikverständnis gegenüber der Vorstellung eines Zusammenspiels selbstregulierender Automaten entwirft er ein Ensemble der offenen Maschinen, das den Menschen als ständigen Organismus voraussetzt, als den lebendigen Übersetzer der Maschinen untereinander. Und weiter, fern davon, der Aufseher eines Trupps von Sklaven zu sein, ist der Mensch der ständige Organisator einer Gesellschaft der technischen Objekte, die seiner bedürfen, wie Musiker eines Dirigenten bedürfen. In den 1970er Jahren gab es dann mit der Habermas-Luhmann-Kontroverse eine Debatte um die gesellschaftspolitischen Implikationen der Kybernetik. Und ein Jahrzehnt später, ich kenne das, einige von Ihnen, verübte die französische Gruppe Clodo, er übersetzt etwa Komitee zur Liquidierung oder Subversion von Computern, Anschläge auf Technologiekonzerne, die an militärischen Projekten beteiligt waren. 1990 formulierte Gilles Deleuze sein Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, das 2001 vom Kollektiv Tikkun aufgegriffen wurde in der Cybernetic Hypothesis, die Kybernetik beschrieben haben als Warfare directed against all that lives and all that lasts for a time. In der Cybersicherheit selbst, könnte man meinen, gibt es daran auch durchaus Binnenkritik, vor allem an der System-Umwelt-Unterscheidung. Auch hier war Anfang der 2000er unter dem Stichwort der Deparameterization ein neues Projekt ins Leben gerufen. Sicherheit sollte sich hier nicht lediglich auf die Sicherung von Systemgrenzen beschränken, da es nur ihre einmalige Überwindung zur Systemkompromittierung bräuchte, also so wie in einem Bienenstock. Cybersicherheit sollte stattdessen in umfassende Protokolle, Techniken, Praktiken hinaus diffundiert werden. Und anders aber als den zitierten Theoretikern ging es dem sogenannten Jericho-Forum keineswegs um eine Kritik am zugrunde liegenden kybernetischen Prinzip, sondern vielmehr um ihre Ausweitung und Weiterverbreitung. Die Ergebnisse ihrer Bemühungen war das sogenannte Zero Trust Security Model, wo etwaige praktische Freiräume im Inneren des Bienenstocks aufgelöst wurden und auf eine Vielzahl von Kontrollmechanismen ausgeweitet worden sind. Gut, genau daran richtet sich dann die Kritik natürlich an der Kybernetik. Sie folgen der Annahme, dass Gesellschaften, wenn sie lange genug als System behandelt werden, sich früher oder später auch so benehmen. Sie sind also konstruktivistisch und die Ausdehnung von Cybersicherheit in der verkürzten vielleicht Form, aber auch eine dominante Form, erscheint für diese Entwicklung dann konstitutiv. Gut, ich komme zum Ende und erlaube mir folgende These: Mit der zivilgesellschaftlichen Ausweitung ursprünglich militärischer Sicherheitsbelange und damit verbundenen sicherheitspraktischen Anforderungen werden wir Zeuge der umfassenden Verbreitung von kybernetischen Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata. Und frei nach Bourdieu gesprochen, dem Soziologen aus Frankreich, kann man davon ausgehen, dass dann diese Dispositionen der Kybernetik sich zu einer Art kybernetisiertem Habitus verdichten könnten. Gut, und wir wissen ja vielleicht seit Thewlite spätestens, wo das Militär ist, sind auch männliche Herrschaftsfantasien nicht weit. Und damit übergebe ich Daniel.
Vielen Dank, das mit dem. Genau, und hier gehe ich jetzt auch direkt weiter. Ich habe jetzt mal den Arbeitstitel formuliert: Cybersicherheit des starken Staates. Es ist ein Versuch der Strukturierung. Und zwar die Frage, ob sozusagen man sagen kann, dass es ein paternalistisches Sicherheitsverständnis gibt und dem, was dem eigentlich gegenübersteht. Ich habe es mal ein technisches Verständnis gegenübergestellt. Oh, jetzt habe ich noch die Pecha-Kutscher-Settings drin von gestern. Das ist natürlich schlecht. 20 Sekunden pro Slide schaffe ich nicht ganz. Gut. Meine Gedanken basieren auf Beobachtungen im Feld, die ich die letzten Jahre gemacht habe, in der Sicherheitsforschung oder auch in verschiedenen Kontexten, in denen ich mich so rumgetrieben habe. Innere Cybersicherheitspolitik, das wird sagen ein Punkt. Ich muss mal hier stoppen. Das ist ja gut. Nicht, dass mir die Folien davonlaufen. Ich wollte ja gestern noch einen Pecha-Kutscher-Vortrag halten und hatte sozusagen basierend darauf die Settings hier auf 20 Sekunden pro Slide gemacht und muss jetzt ein bisschen gucken, dass wir die nicht davonrennen. Tut mir leid, da habe ich irgendwo, wenn du das nebenher ausgeschaltet kriegst, dann ist es natürlich großartig. Genau, ich fange an mit der inneren Sicherheitspolitik. Wir haben das so schön, du hast so schön das benannt, die Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Das heißt, das zu Sichernde ist sozusagen der Staat und alles, was darin passiert. Und in dem Feld der inneren Sicherheit bedeutet es eben, dass es darum geht, die Bürger zu schützen und die Bürgerinnen. Und der Widerspruch, der sich hier eben zeigt, ist, dass man das tun möchte durch eine Art paternalistische Praxis, nämlich dass man die Bürger vor sich selbst beschützen möchte. Nämlich beispielsweise, dass man ihre E-Mails mitliest, damit sie keine bösen Dinge tun. Also das Narrativ, was eben immer bemüht wird, ist organisierte Kriminalität, Terror und jüngst eben wieder die Darstellung von Kindesmissbrauch, die man benutzt, um zu argumentieren, dass man Eingriff in die Sicherheit, in die Machenschaften von Kriminellen bekommt, was aber de facto heißt, dass man vor allem die Breitseite, die normale Bevölkerung trifft, weil die Leute, die clever genug sind oder die einen Bedarf haben, auch was auch andere Wege finden, um sich auszutauschen. Das heißt aber gleichzeitig sozusagen auch dieses etwas zu verbergen haben, so kriminalisiert wird und sozusagen die allgemeinen legitimen Geheimnisse unter den Tisch gekehrt werden und sozusagen eigentlich nur noch darum geht, zu kriminalisieren. Ein Unwort, was eben hier so die, oder ein Unsatz, der die Runde gemacht hat, ist eben Sicherheit durch Verschlüsselung und trotz Verschlüsselung, der halt diesen Widerspruch sehr schön darstellt, dass man eigentlich darauf angewiesen ist, sichere Kommunikationssysteme hat und andererseits aber das paternalistische Interesse hat, aus reiner Fürsorge in die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger hineinzuschauen. Und das führt dann sogar so weit, dass das BKA Spionagesoftware einkauft und damit strukturell unterstützt Hersteller, die solche Sicherheitslücken ausnutzen, um Bürgerinnen und Bürger auszuspähen. So, auf der staatlichen Ebene gibt es eben das Narrativ der Cyberabwehr. Das ist, das rennt mir wieder davon. Ist egal, kriege ich hin. Und zwar in den letzten Jahren gab es immer wieder regelmäßig Vorstöße und Diskussionen, wie man sozusagen den Hacking-Angriffen aus dem Ausland sozusagen eigene Cyberabwehr oder Hackback-Fähigkeiten entgegensetzt. Da ist wieder diese System-Umwelt-Unterscheidung. Die anderen und wir müssen sozusagen uns rüsten, um auch kämpfen zu können gegen die anderen. Wenn die uns anderen angreifen, dann schießen wir eben zurück. Zu den Kritikpunkten dazu komme ich auch gleich nochmal später. Ich habe das hier nochmal ein bisschen versucht aufzudröseln. In Angriff und Gegenangriff, also sozusagen ein Narrativ in der Sicherheitspolitik. Es gibt eben die ausländischen Hacker, russische, chinesische, amerikanische, was auch immer. Es gibt Kollektive, die, jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen bremsen, die Systeme blockieren. Und es gibt natürlich die geheimen Kommunikationen von den bösen DM. Und dagegen brauchen wir eben offensive Sicherheitsstrategien, Hackback, Cyberabwehr, Cyberverteidigung, Gefahrenabwehr, wie man es auch nennen möchte, eben die Sicherheit durch Verschlüsselung und trotz Verschlüsselung. Staatstrojaner und die alle haben eben gemeint, dass sie auf Sicherheitslücken operieren. Ich muss jetzt gucken, wie ich in der Zeit bin. Ein bisschen was verloren durch meinen Hackback hier. Ich überspringe jetzt hier dieses Slide. Hier nochmal sagen, dass das Narrativ eben organisierte Kriminalität, es gibt immer einen sehr hohen Ermittlungsdruck, wobei Polizistinnen manchmal auch in Interviews mir verraten haben, dass sie manchmal zu viel Informationen haben, um sie noch zu überblicken. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe jetzt hier symbolisch ein Bild von der Europäischen Polizeikongress genommen, der einfach ein bisschen zeigen soll, ich habe kein besseres Bild gefunden, dass eben auf so Sicherheitskonferenzen die Männer sehr dominant sind und man sehr wenig Frauen sieht, einfach nur als sagen symbolische Referenz auf so ein bisschen ein Narrativ einer männlichen Sicherheitspolitik. Da können wir gerne auch nachher noch drüber streiten, vortrefflich wahrscheinlich. Die Kritik ist in diesem Kreise besonders bekannt an der offensiven Sicherheitsstrategie, nämlich dass man in Unsicherheit investiert, anstatt in das Schließen von Sicherheitslücken, dass es eben eine sehr starke Unschärfe gibt in puncto System, Umwelt. Es ist eben gar nicht klar, wer greift eigentlich an, wen muss ich eigentlich zurück angreifen, und wenn ich also Angreifbarkeiten schaffe, wer kann eigentlich die alles benutzen, nämlich jeder, der sie findet. Und deswegen sind jegliche Arten von Cyberwaffen eben schwer zu kontrollieren. So. Und das führt regelmäßig zu Allianzen von Bitkom und Google bis hin zu Chaos Computer Club, die sonst nicht die besten Freunde sind, aber auf einmal sich vereinen und unisono gegen solche Akte der Sicherheitspolitik protestieren, was ich sehr bemerkenswert finde. Und der Gegenansatz, der eben in diesem Kreise auch sehr bekannt ist, was ich sagen hier auch nochmal darstellen will, ist es auch eine Art, wie man das Angriffsmodell formuliert, wenn man eben als Kritikpunkt die unsere Kommunikation begreift und sozusagen den Fremdzugriff auf Systeme, dann ist es relativ naheliegend, dass die Lösung dafür darin besteht, eben integere Systeme zu bauen und zu investieren in die Sicherheit von Systemen und nicht in die Unsicherheit von Systemen, also das Schließen von Sicherheitslücken. Aber wie kommen wir da eigentlich hin? Wir haben ja gesehen, es gibt regelmäßig Vorstöße in der Politik, die eben eher Richtung Paternalismus gehen. Es gibt immer wieder Expertinnenanhörungen, wo Leute aus der Zivilgesellschaft auch Stellung nehmen dürfen, ihren Ratschlag geben dürfen. Allerdings haben die häufig sehr kurze Fristen von teilweise wenigen Stunden für längliche Gesetzesvorhaben. Ich muss hier gegen meine Folien kämpfen nebenher, das ist sehr spannend. Es gibt aber auch Institutionen wie den Verbraucherrat des BSI, es gibt eine Allianz für Cybersicherheit, also es gibt sozusagen auch dialogische Foren, es gibt einen Dialog für Cybersicherheit, wo verschiedene Perspektiven gehört werden und diskutieren dürfen über Ansätze, konstruktive Ansätze vielleicht auch, wie man sozusagen mehr IT-Sicherheit in die Welt bringen kann, jenseits von Gegenangriff, sage ich mal. Und nochmal zurück, es gibt eben aber auch aktuell ist sozusagen der Befund, dass häufig die Expertisen nicht gehört werden. Wir hatten vorhin eben gesprochen über Allianzen von Google und Chaos Communication, Chaos Computer Club. Man kann natürlich die Zivilgesellschaft um Rat fragen, aber dann sollte man eben auch ein bisschen anfangen, darauf zu hören und auch sozusagen wirklich in den demokratischen Prozess gelangen und offen sein für konstruktive Lösungsvorschläge oder für andere Strategien vielleicht oder für Dilemmata und Wege daraus. So, jetzt bin ich, glaube ich, mit meiner Zeit auch am Ende. Ich will noch kurz benennen, der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch andere Akte der Sicherheitspolitik, auf die ich jetzt nicht stärker eingegangen bin, aber wir können auch noch diskutieren, wie sozusagen die Relevanz ist im Diskurs und auch in der Praxis. Der Cyber Resilience Act ist im Prozess. Es gibt die Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit, auch NIS 2 genannt. Ist vielen bekannt. Also es gibt auch Bestrebungen, für mehr technische Sicherheit zu sorgen. Es gibt den Sovereign Tech Fund, ein Förderprogramm, was Sicherheitslücken in Open-Source-Projekten schließt. Und es gibt im Koalitionsvertrag den Hinweis, dass man doch das BSI, das sozusagen die technische Sicherheit vertritt, doch unabhängig gestalten sollte von dem Innenministerium, was eben eher für ein paternalistisches Sicherheitsverständnis steht. Und zu den Praktiken sagen der Umsetzung von IT-Sicherheit, die Kümmererperspektive gegenüber der Draufhauen-Perspektive, übergebe ich jetzt an Laura.
Funktioniert das? Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, ich möchte ganz gerne kurz ein paar Ergebnisse aus zwei Studien vorstellen, die ich in den letzten 4 Jahren ungefähr gemacht habe. Ich forsche ethnografisch, das bedeutet, dass ich längere Zeit in Unternehmen oder bestimmten Feldern mich aufhalte. In dem Fall sind es zum einen kritische Softwareentwicklerteams gewesen, also Softwareentwicklerinnen, die für kritische Infrastrukturen entwickeln, und auf der anderen Seite 30 dänische kleine und mittelständische Unternehmen. Ich habe das hier übertitelt mit dem bisschen provokanten Idee, dass Cybersicherheit in der Praxis oft weniger mit Attacken und mit bestimmten Problemlösungen zu tun hat, als vielmehr damit gekonnt, mit bestimmten Unsicherheiten zu leben. Genau, in meiner Arbeit plädiere ich immer dafür, dass wir versuchen, über alternative Ethiken der Cybersicherheit nachzudenken, die sich stärker an Modellen der verteilten Verantwortung zum Beispiel bedienen oder eben der Wissenschafts- und Technikforschung, der Science and Technology Studies, wie zum Beispiel verteilten Akteursnetzwerken. Okay. Ich möchte ganz kurz mit einem Zitat beginnen, das während eines Sprint-Meetings in einem Scrum-Team aufkam. Und zwar, Georg kann sich ja ab und zu um die Vergabe von Rechten kümmern, kannst du dafür deine freien Stunden verwenden. Wofür das spricht, ist, dass Cybersicherheitsaufgaben, wie zum Beispiel die Vergabe von Rechten, die man möglichst feingranulär natürlich setzen möchte, oft nicht in typische Planungsrhythmen von Scrum zum Beispiel passt. Also es ist keine User Story, die einfach abgehakt werden kann oder die verteilt, wo Stunden für verteilt werden können, sondern oft ist es so, dass Cybersicherheitstasks von einzelnen Entwicklern übernommen werden und so ein bisschen sporadisch ab und zu immer mal wieder aufkommen. Warum ich das hier sage, ist, das spricht für eine gewisse Unsichtbarkeit von Cybersicherheitsaufgaben innerhalb von Sprint-Meetings. Im Gegensatz zu zum Beispiel Performance oder Usability reicht es nicht aus, am Ende einen Test zu machen, sondern Cybersicherheitsaufgaben sind kontinuierlich und tauchen oft manchmal inmitten von anderen Aufgaben auf. Ich möchte kurz zwei Beispiele vorstellen, in denen deutlich wird, dass kleine mittelständische Unternehmen mit sehr, sagen wir, fragilen Konstellationen auskommen müssen. Auf der einen Seite sieht man hier einen alten Windows XP-Computer, der relativ farbbesprüht ist, weil er in einem kleine mittelständischen Unternehmen in Nordjylland steht, in dem industrielle Lacke und Lackierungen angefertigt werden, unter anderem für eine der größten dänischen Spielzeugproduzenten, der hier nicht näher benannt werden darf. Warum ich das hier zeige, ist, weil natürlich dieses Gerät nicht abgedatet wird. Es ist ein alter Windows XP-Rechner, aber diese Firma ein relativ etabliertes System hat, um Anleitungen für die Lackierungsmaschinen auf diesen Computer zu bringen. Dieser Computer steht in der Produktionshalle, nicht im Büro. In dem Unternehmen haben sie sehr stark betont, dass alle PCs, die im Büro stehen, durchaus geupdatet werden und Sicherheitsstandards entsprechen, aber Produktionshallen sind eben anders. Und ich sage das hier nicht, um diese Firma hier an den Pranger zu stellen, sondern genau im Gegensatz, um besser zu verstehen, wie durch zum Beispiel physische Unterschiede in Unternehmen auch verschiedene Sicherheitsstrategien funktionieren können. Ein zweites Beispiel ist eine Großdruckanlage im östlichen Jylland, wo ich einem ganz besonders interessanten Aufbau begegnet bin. Hier werden 50% der SIM-Karten in Dänemark versendet. Und diese Drucker produzieren sozusagen die Papiere, auf denen die SIM-Karten aufgedruckt werden. Ja. Und vor allem der rechte Printer, der rechte Drucker macht das. Nun ist es so, dass dieser Drucker auf Windows NT läuft. Wir sprechen hier über einen Drucker, der so groß ist wie eine Containeranlage, ungefähr die Hälfte dieses Raums. Und wir könnten nun sagen, aus einer technokratischen Perspektive, aus einer Perspektive von Angriffen und Fixes, würden wir sagen, okay, vielleicht muss diese Firma einfach einen neuen Drucker kaufen oder dieses Ding updaten. Aber das Problem ist noch größer, weil dieser Drucker produziert tatsächlich diese Hightech-Technologie der Floppy Disk für einen zweiten Drucker, der nebenan steht. Das heißt, würden wir diese Maschine austauschen, müssten wir auch die andere Maschine austauschen und so weiter. Nun wieder möchte ich hier betonen, dass es nicht darum geht zu sagen, diese Firma scheint offensichtlich keine Ahnung von Cybersicherheit zu haben, sondern eher zu sagen, dass die Mitarbeiterinnen, die mit diesem Drucker arbeiten, extrem geschult sind, es sogar Sicherheitsräume gibt und die Person, die diese Floppy Disks kauft, regelmäßig durch die Gegend tingeln muss auf Flohmärkten und anderem, um eben noch diese alten, sehr sicheren Technologien zu finden. Also fragil, wenn ich davon spreche, heißt nicht schlecht, sondern heißt spezielle Unsicherheiten praktisch zu verteilen. Was oft passiert, wenn ich als Forscherin in diese Firmen komme, ist, dass ich feststelle, dass Leute vor Ort ganz im Gegenteil nicht sicherheitsunbewusst sind, also unaware, sondern tatsächlich fast schon Angst haben vor Sicherheitsbeurteilungen. So zum Beispiel ein IT-Manager in einem Online-Shop, der beim Eintippen von 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort mich anschaut und sagt, please don't judge. Oder andere Firmen, die mir versichert haben, naja, wir haben unsere Desktops ein bisschen aufgeräumt, bevor du kamst. Oder wenn ich diesen Code hier ändere, würde mich das Sicherheitsdepartement umbringen. Ein Entwickler, der gerade Zugangsrechte verteilt. Oder eben auch, wir wissen, dass das ein Problem ist, aber praktisch geht es nicht anders. Das spricht dafür, dass kleine mittelständische Unternehmen sowie Softwareentwicklerinnen praktischen Dilemmatas begegnen und dass dominante Sicherheitsnarrative, die eben gerne sich paternalistischen Motiven bedienen, zu nicht mehr führen als Peinlichkeit und eigentlich Schamgefühle. Es bräuchte also vielleicht Räume, um diese imperfekten Sicherheitstaktiken, die wir in diesen Firmen finden, zu besprechen und sich darüber auszutauschen. Es mag also vielleicht nicht um Best Practices gehen, sondern um gut genug Practice. Also was können wir von diesen kritischen Softwareentwicklerinnen und den kleinen mittelständischen Unternehmen lernen? Es mag in der Tat sowas wie gute organisationelle Gründe für schlechte IT-Sicherheit geben. Und vor Ort gibt es gekonnte Praktiken, mit partiellen Unsicherheiten umzugehen. Das Ganze spricht für eine andere Konversation über Sicherheit, die eben nicht blamierend und anklagend ist, sondern diese lokalen Imperfektionen und Dilemmas verstehen kann. Ganz im Gegensatz dazu steht diese Rhetorik von kühlen und rationalen Technologien. Wenn wir in diesen Firmen sind, sind Technologien Teil von organisationellen Kulturen, von Familienbetrieben, von zum Beispiel 40-Jahres Firmen-Anniversary feiern, was der Fall war in dem Printing-Shop. Und vielen sozusagen verteilten Verantwortlichkeitsstrukturen, die nichts gemein haben mit zum Beispiel kybernetischen Systemideen. Ich möchte es auch schon dabei belassen, wahrscheinlich ist meine Zeit auch schon rum, wollte aber nur kurz darauf hinweisen, dass es eben tatsächlich Studien zu solchen alternativen Sicherheitsverständnissen mehr und mehr gibt und freue mich auf eine Diskussion mit den beiden anderen.
Wir wollen. Wie bitte?
Tevastelit.
Wir wollen auch gleich das Publikum einladen, Fragen zu stellen, wenn es auch zu den einzelnen Vorträgen vielleicht schon Rückfragen gibt. Ich danke jetzt auch nochmal, dass ich tatsächlich auch einen Anwendungsfall noch gesehen habe in realen zu Floppy Disks. Ich habe erst gestern meinem Sohn erklärt oder vorgestern, dass es mal eine Zeit gab, wo man so Disketten ausgetauscht hat.
Gibt es immer noch anscheinend, ja.
Genau. Es gibt auch schon direkt eine Publikumsnachfrage.
Teilt ihr euch ja. Die bezieht sich auf die dritte Frage, auf den dritten Vortrag. Hast du dir auch die Kultur von Sicherheitsexpertinnen angeschaut?
Also in den Softwarefirmen gibt es Information Security Officer, die mit den Teams zusammenarbeiten oder for better or worse. Ja, also ja, genau. Es ist auch Teil der Papers, die wir geschrieben haben. Da ist tatsächlich auch interessant, dass zu sehen ist, dass während Information Security Officer zum Beispiel formelle Verantwortung haben und dementsprechend auch oft sehr direkt und sozusagen anklagend sein müssen, auch die Kompromisse machen. Das ist, glaube ich, einfach die praktische die praktische Realität.
Ich wollte jetzt mal eine Frage stellen, und zwar, ich habe versucht, ein bisschen das so aufzumachen, die Trennung, in sozusagen die Haut drauf Strategie, sozusagen überwachen und strafen, sag ich mal, ganz reduziert, und die andere ist sozusagen die Kümmererperspektive, die ja regelmäßig zu kurz kommt. Also wir sind irgendwie, reden immer wieder über das Bewusstsein, dass man ja Sicherheitslücken hat und so, dass man irgendwie unsichere Systeme hat, dass man Updates machen muss und dass man sagen, ne, diese Verantwortung sich zu kümmern. Ich wollte jetzt erstmal in Richtung Basel fragen. In dem kybernetischen Diskurs, der ist ja so ein bisschen auch als mit militärischen Ursprungs gezeichnet, gibt es da aber nicht auch Bezüge, die sozusagen kybernetische Technologien nutzen wollen, um Systeme zu maintainen und zu reparieren und ganz zu kriegen? Kannst du dazu was sagen?
Ich kann es ja mal versuchen. Also ja, natürlich, also es war die Hoffnung, die ja auch, also wird ja in diesem Diskurs dann immer so Norbert Wiener, so die kybernetische Taube und von Neumann irgendwie der Hawk und so weiter. Es dann tatsächlich ja auch die Versuche gab, also ich glaube auch in der Zeit in der Sowjetunion, glaube ich, wo ja dann auch so ein Gedanke war, tatsächlich, also man lässt dann Prozesse reibungsloser ablaufen, dass dann also Selbstregulation, dass das dann quasi ein Mechanismus ist, der genutzt werden kann, um tatsächlich existierende Probleme auch zu lösen. Das war auf jeden Fall dabei. Und das ist dann, glaube ich, so diese Perspektive, die vielleicht auch in meinem Vortrag tatsächlich ein bisschen zu kurz kam. Also tatsächlich der Blick also vom System auf sich selber, also der System, die systeminterne Beobachtung, da dieses Monitoring, dass es ihm gut geht, gegenüber jetzt natürlich diesem Blick von außen, dieser Fokussierung auf die Grenzen, weil das natürlich einfach mit dem Thema Cybersicherheit natürlich dann einfach dominanter ist. Also dieser Blick, okay, wie kann ich meine Perimeter schützen, wie kann ich auch, dass die bösen Sophisticated Actors nicht mir die Daten absaugen und so weiter. Das ist dann der Fokus. Aber genau, also das muss ich vielleicht dazu sagen, also das war jetzt auch kein es klang vielleicht so auch mit dem Auflistung der Kritik, also die ich ja zum Teil, also vor allem von Simon Dorn durchaus sehr gut nachvollziehen kann. Es ist jetzt aber kein irgendwie verdammtes Plädoyer gegen irgendwie jeglicher Vorstellung von Kybernetik. Aber es hat sich halt, ich mache es jetzt doch, mir wurde nahegelegt, es nicht zu machen, aber es hat sich dann doch aus meiner Sicht so eine Art kybernetische Hypertrophie irgendwie rausgebildet, dass dann einfach irgendwie der Erfolg auch genutzt wurde, dass er so ein bisschen zu überwuchert einfach irgendwie um sich greift. Und ich finde, das sieht man in diesem Zero Trust Model eigentlich ganz gut, wo dann wirklich jede Kleinigkeit, also selbst wenn es vielleicht mein Handy ist, ich in der Hand habe, bist du wirklich das Du? Müssen wir das nicht nochmal kontrollieren, überprüfen, überwachen und so weiter und so fort. Genau, ja. Jetzt habe ich einfach schon das Mikro. Also bist du zufrieden mit der Antwort? Weil ich an euch beide, nämlich gibt es bei den TeilnehmerInnen, die ihr euch angeguckt habt, auf der behördlichen und auf der praktischen, alltagspraktischen Seite. Gibt es da so ein Bewusstsein über dieses Spannungsverhältnis, also zwischen diesen behördlichen Anforderungen und Standards, die erfüllt werden müssen und gleichzeitig aber so ein Bewusstsein, okay, in echt geht es ja eigentlich gar nicht so, genauso wie, okay, wir spielen halt quasi mit diesen, wir müssen irgendwie diese Standards berücksichtigen, auch wenn wir wissen, dass das eigentlich dann im Einzelfall immer Ausnahmeregelungen getroffen werden müssten.
Ja, definitiv. Also vor allem mit Blick auf Datenschutzgrundverordnungsregularien sieht man oder habe ich immer wieder Leute getroffen, die eben sagen, okay, hier müssen wir GDPR so ein bisschen brechen. Also hier müssen wir so ein bisschen raustreten, aber eben auch nicht ganz. Also ich glaube, diese Idee von sowohl Datenschutz als auch IT-Sicherheit als ganz oder gar nicht, ist genau das, was in der Praxis oft anders verhandelt wird. Also da gibt es eben sozusagen dieses Partielle. Und das ist natürlich regulatorisch ein Albtraum wahrscheinlich, Aber wie gesagt, ich glaube, da ist es extrem wichtig, über so alternative Räume zu schaffen, in denen auch über dieses Partielle offener gesprochen werden kann, weil eben sonst Schuld und Sühne.
Da wäre es bestimmt, gibt es schon auch im Publikum einige, die erzählen können von Sicherheitspraktiken in Unternehmen. Vielleicht kriegen wir da noch eine Bemerkung. Ich wollte noch kurz sagen, dass in Bezug auf die Behörden mache ich das gerne an dem Monty Python-artigen Unterschied zwischen zwei staatlichen Organisationen fest. Es gibt das Zentrum für Informationstechnik in der Sicherheit, das eben als klares Ziel hat, sozusagen Systeme sich, sage ich mal, zu eigen zu machen, um sozusagen Aufklärungsarbeit zu machen. Und es gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die eben eher für die Sicherheit von Systemen, also die technische Sicherheit für Systeme eintreten. Und insofern sieht man an diesen zwei, also nur jetzt auch schlaglichtartig an diesen zwei Systemen, an diesen zwei Organisationen, dass es da durchaus innere Widersprüche gibt und innere oder ein Spannungsverhältnis, was sozusagen ja auch unterschiedliche Ressorts, also die einen eben eher stärker für Justiz und Verbraucherschutz eintreten und die anderen eher für innere Sicherheit beispielsweise, die dann eben auch konfligierende Interessen haben. Das vielleicht nur ganz kurz dazu. Aber es gibt eine Frage aus dem Publikum, aus der hinteren Reihe und dann hat Kai sich auch noch gemeldet. Drei sogar. Dann sammeln wir die vielleicht und gehen dann hier nochmal eine Runde.
Also meines Wissens laufen in Deutschland zumindest ein Teil der Bankomaten unter uralten Windows-Versionen. Und da ist jetzt die Situation anders als bei dieser Firma in Dänemark. Nämlich neben dem Bankomaten, da kann ja nicht Personal stehen, das entsprechend sensibel ist und dann erkennt, wenn da irgendwelche Dinge sich zusammenbrauen. Aber ich habe nicht gehört von größeren Problemen. Die Banken sind ja auch, was Sicherheitsziele angeht, darauf angewiesen, dass auch das Ziel der Verfügbarkeit gut abgedeckt ist. Also warum passiert denn da nichts oder warum ist das kein Thema?
Wir sammeln vielleicht gleich die, du hast gesagt, es gibt drei Fragen, wenn wir die, noch drei. Willst du sammeln? Ja, oder noch ein, noch, genau, noch ein oder zwei dazu vielleicht.
Mir hat sehr gefallen, dass Sie den historischen Rückblick auf die Kybernetik gemacht haben. Ich habe aber eine Frage, das kann aber nur darin liegen, dass ich nicht alles verstanden habe. Was haben Sie über John von Neumann gesagt, dass er besondere ethische Grundsätze hier geäußert hat? Sie nannten neben Wiener auch John von Neumann.
Ja, vielleicht die gleich und dann die andere Frage.
Nein, in Ihrem Rückblick über die Bedeutung der Kybernetik.
Genau.
Können Sie John von Neumann?
Genau. Also das,
können Sie mir noch mal sagen,
also, was ich da gesagt habe? Genau. Also das, da ging es jetzt um so diese innerhalb der kybernetischen Bewegung um diese Selbsteinschätzung zum Verhältnis zum Militär und da gab es ja also John von Neumann war ja ein sehr glühender Bewunderer des Militärs. Also der fand es wünschenswert und gut. Also die Kooperation weiter. Und Norbert Wiener hatte dann ethische Bedenken, also über den militärischen Einsatz von Technologie.
Ja, da wundere ich mich besonders, weil von John, deswegen meine Gegenargumentation, dass John von Neumann hier gewarnt hat vor Einsatz von Technologie, das sollten Sie noch mal überprüfen. Denn von John von Neumann ist zum Beispiel folgender Satz überliefert. Wenn Sie sagen, wir werfen eine Atombombe morgen auf Moskau, dann sage ich es, warum machen Sie das nicht schon heute? Wenn Sie sagen, wir werfen die Atombombe auf Moskau heute, dann sage ich, warum nicht schon morgen, dann sage ich, warum nicht schon heute, wenn ich sage, am besten morgen früh oder schon in den nächsten 5 Minuten. Also das ist doch eine sehr aggressive Äußerung.
Ja, zu den Bankomaten kann ich nicht so viel sagen, außer dass Natürlich kritische IT-Systeme, wie gesagt, die Entwicklerinnen haben auch für kritische IT-Systeme entwickelt, also in dem Fall Energienetze. Auch da, glaube ich, das gleiche Spannungsfeld taucht auf, ne? Regulativen Versicherung von Sicherheit auf der einen Seite und den praktischen Möglichkeiten von auch der Benutzung von Legacy Code.
Genau, weitere Fragen noch? Ich sehe hier vorne auch zwei Meldungen, aber hier Christian und dann gehen wir nach vorne.
Daniel? Okay, hi. Danke euch drei. Klasse Zusammenstellung. Ich hätte 1000 Fragen, aber eine gerade ganz konkret an dich, Daniel, und Basil. Das, was du am Anfang gesagt hast, Daniel, mit Strategien der Cybersicherheit basieren heute in erster Linie darauf, die Bürger vor sich selbst zu beschützen. Das war eine Art These, die du am Anfang in den Raum gestellt hast. Dass in diesem Jahrtausend ja auch so als präemptive Sicherheitspolitik in bestimmten Bereichen bezeichnet wird. Also dieses, was der Mutzeroff als die digitale Präemption bezeichnet, also praktisch abstrakte Zukunft möglichst zu konkretisieren und die am besten per Design auch zu verhindern. Kannst du aus deinen Beobachtungen konkrete Beispiele sagen, wo man dieses Konzept skizzieren könnte, also was Konkretes? Das wäre die eine Frage. Und die nächste geht dann an Basil.
Eine Frage.
Ach so, na, ich wollte
ja.
Naja,
auch okay. Noch Zeit rennen.
Naja, gut. Machen wir das dann.
Also für konkrete. Achso, wir sammeln noch eine zweite Frage, genau.
Ja, von mir ist eigentlich eher eine Anmerkung zu dir, Laura. Und zwar glaube ich, dass es inzwischen doch sehr gut einen risikobasierten Ansatz gibt bei Sicherheitsmaßnahmen und auch vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Du hast auch so ein bisschen erwähnt, wir halten uns nicht an die DSGVO oder solche Sachen. Es gibt ja auch da eine Angemessenheit von Sicherheitsmaßnahmen, die auch im Gesetz steht. Und wenn ich es schaffe, auf anderer Ebene, wie die das ja jetzt machen, vielleicht mit einer räumlichen Trennung, sehr wenige Leute kommen da vielleicht rein an diesen komischen Drucker oder so, dann ist das durchaus akzeptiert, auch in den teilweise in den Aufsichtsbehörden sogar solche Maßnahmen auch zu belegen, sagen wir mal so.
Ich wollte auch noch kurz dazu ergänzen, zu den Bankomaten, die noch NT haben. Ja, es gibt noch welche und der Grund ist halt, man müsste schweineviele Bankomaten einfach austauschen und die laufen letztendlich alle am Extranet sozusagen und sind ja nicht direkt am Internet und von daher sagt man, man lässt es einfach so, also so war die Politik auf jeden Fall noch die letzten Jahre. Also es sind nicht nur die kleinen Unternehmen, die halt sagen, wir haben da ein Problem. Es gibt auch große Unternehmen oder vernetzte Unternehmen, die halt im Prinzip genau dasselbe immer noch tun. Also, ja.
Genau, vielleicht zu der Frage von Christian. So wie ich es verstehe, war es sagen die Frage nach konkreteren vielleicht Aussagen zur Frage, wie sozusagen das Verhältnis von den, also wie Bürger vor sich selbst beschützt werden sollen. Und also generell gibt es ja, also gibt es sozusagen in manchen, es gibt unterschiedliche Polizeischulen auch, also im Sinne von Denkschulen, der Staat als, also der, die Polizei als Freund und Helfer oder aber auch eher das Diktum der Repression ist immer auch Prävention. Also da gibt es sozusagen, gibt es auch eine spannende Polizeischulforschung, in die ich jetzt aber gar nicht einsteigen kann. Aber ich finde ein ganz spannendes Beispiel oder zwei spannende Beispiele, also vor dem Hintergrund, dass sozusagen den unbescholtenen BürgerInnen sozusagen ja immer weiß gemacht wird, dass wir alle nichts zu verbergen haben und deswegen die Überwachungsmaßnahmen eigentlich nur die Kriminellen treffen, ist ein Beispiel, finde ich spannend, dass sozusagen auf einmal ziviler Ungehorsam wie in der Klimabewegung als Terrorismus bezeichnet wird. Und auf einmal dazu führt, dass es massive Repressionen gibt. Also das ist so ein spannendes Beispiel, finde ich, wo sozusagen die sich zeigt, wie eine schützende Macht, eine autoritäre Sicherheitsmacht auf einmal ja, unangenehm wird oder politisch sehr problematisch. Und ein anderes Beispiel, was in letzter Zeit auch ich in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder mal aufgepoppt ist, ist die Kriminalisierung von Abtreibung, dass die sozusagen auch häufig dazu führt, dass auf einmal Periodentracking-Apps zum Problem werden, weil sie Evidenz dafür bieten, Dinge, die sozusagen eigentlich in liberalen Gesellschaften als nicht kriminell und unproblematisch gesehen werden, auf einmal zu ganz privaten und strafrelevanten Informationen verkehrt werden. Das vielleicht kurz als Antwort darauf. Ansonsten will noch jemand was sagen dazu?
Ein Beitrag, Beobachtung aus zwei großen Firmen, wo also innerhalb der Firmen so ein Clash of Cybersecurity stattfand, war auch ein bisschen dramatisch. Die eine Firma hatte einen Cybersecurity Officer. Wir mussten einen VPN-Zugang bekommen. Der sollte ein Konzept vorlegen, hat das ein halbes Jahr nicht gemacht. Ist dann rausgeworfen worden. Danach hatten wir die Administratoren als Ansprechpartner und dann ging das innerhalb von 14 Tagen. Ich denke, da gab es, ich weiß nicht genau, aber da gab es wahrscheinlich einen internen Kampf in der Firma. Oder vielleicht hat der Geschäftsführer, weil er ja, wenn er keine verantwortliche Person hat, einfach irgendjemanden eingesetzt, ist egal wer, der vielleicht auch gar keine Ahnung davon hatte, um juristisch die Verantwortung abzuwälzen. Also das fand ich sehr skurril. Das Zweite war in einer anderen Firma, da war jemand zum Cybersecurity Officer benannt worden. Der hat dann irgendwann gesagt, wir müssen rechtssicher unsere Lizenzen auf allen PCs überprüfen, damit wir nicht Strafzahlungen vielleicht wegen illegal benutzter Lizenzen zahlen müssen. Und hat dabei eine Überwachungssoftware gleichzeitig mit installiert für alle Mitarbeiter. Es gab einen riesen Aufschrei, der wurde dann rausgeschmissen. Ob das jetzt mit Billigung der Geschäftsführung war oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das war anscheinend auch ein interner Kulturkampf sozusagen, weil das ja andere Vorstellungen sind, als die Mitarbeiter haben. Also ich denke, das sind da auch innerhalb von Firmen, gerade bezüglich der Cybersecurity, extrem unterschiedliche Kulturen und Denkhaltungen, die da aufeinandertreffen. Das fand ich sehr skurril auch. Weil man hätte ja darüber vorher reden können, ist nicht gemacht worden.
Sozusagen schon die Kombination von Verantwortungszuschreibung und Überwachung. Christian hat ja auch noch eine Frage, vielleicht kannst du ihn auch noch mal die beiden Fragen dann noch mal zusammenfassen und dann, weiß ich gar nicht, müssen wahrscheinlich langsam zum Schluss kommen.
Christian,
hinten.
Achso, dann macht Christian, dann komme ich zu
dir. Ja. Beide Fragen kurz und dann machen wir eine
Schlussrunde. Mach schnell. Ganz schnell. Das Konzept, was ich gemeint habe, wo ich bei dir versucht habe, nach konkreten Ansätzen, danke dafür. Auch so der Begriff des Gefährders spricht für mich auch ganz stark in diese Richtung, der ja auch jetzt da angewandt wurde, wieder um Leute in Präventivhaft zu schicken. Aber die Frage an dich, Basil, ist eben, weil du hast die... Du hast das, wie hast du gesagt, dass gemeinsame Denk- und Sprechmittel, kybernetische Denk- und Sprechweisen mehr oder weniger sich vergesellschaftlichten. Und ich weiß, Agamben hat gesagt, dass das, was sich gerade ereignet, bei uns in der Sicherheitspolitik, also in der präemptiven Sicherheitspolitik, das hat sich angebahnt, alles eigentlich schon im letzten Jahrhundert und hat sich mehr oder weniger, du hast auch Deleuze aufgeführt, vergesellschaftlicht. Wie siehst du das?
Nehmen noch die zweite Frage dazu, weil dann müssen wir enden. Okay. Dann gebe ich dir das schon. Nicht? Okay. Dann übergebe ich.
Das letzte Jahrhundert ist ja schon, sind ja schon die 1900. Oder meinst du das noch eins? Okay, ja, 20. Ja, muss ich zugeben, da kann ich natürlich nicht so viel sagen dazu. Es ist aber, müsste ich auch mich nochmal selber genauer reinlesen. Ich halte es aber, also spontan jetzt extrem plausibel. Ich habe ja schon, also ich benutze ja auch Vokabular jetzt von Elias mit den Denk- und Sprechmitteln zum Beispiel. Dass das ja nicht aus einem luftleeren Raum kommt. Das ist ein Vakuum, das dann fruchtbaren Boden, dass da was vorbereitet wurde. Ich habe jetzt das böse K, also Kapitalismus habe ich noch gar nicht genannt, aber das wird eigentlich diese Assoziation, die wird natürlich dann auch sehr stark gemacht. Also dass der Erfolg der Kybernetik auch nur durch eine also durch die kapitalistische Nutzbarmachung eigentlich erst zustande kam. Und da wäre ich dann sofort dabei, diese großflächige historische Brücke zu schlagen. Das ist dann in 10 Minuten natürlich dann nicht so einfach in einem Vortrag.
Gut, ich glaube, unsere Zeit ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt das Problem noch nicht gelöst, dass wir sagen, wir haben jetzt die militaristischen Tendenzen aufgezeigt, wir haben die autoritären Tendenzen aufgezeigt und wir haben gezeigt, wie schwierig es ist, sozusagen das in der Praxis dem was entgegenzusetzen. Aber wir sitzen ja auch noch, wir treffen uns wahrscheinlich wieder und auch haben jetzt noch eine Mittagspause, um zu diskutieren. Und das ist ja im Grunde auch gestern mit dem Cyberpeace auch schon mal ein bisschen andiskutiert worden, dass wir uns Gedanken machen wollen, wie wir große Probleme gemeinsam lösen. Und genau, insofern freue ich mich auch, dass wir uns jetzt noch austauschen können und weiter diskutieren können und an gemeinsamen Lösungen arbeiten können. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdiskutieren.